Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Willkommen bei der zweiten Folge mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag, Ralf Brinkhaus. Ja, es ist eine weitere Premiere bei Let's Start, dass ich denselben Gast gleich zweimal begrüßen darf, und das hat einen guten Grund. Bei unserem letzten Podcast, der wirklich super gut angekommen ist, da haben wir das Thema Haushaltsführung nicht mehr mit aufgenommen, weil wir andere Themen so umfangreich und spannend besprochen haben. Daher war es natürlich eine logische Folge, wir machen einfach noch einen Podcast. Wir widmen uns heute einem Thema, das nicht nur national, sondern auch international hohe Wellen schlägt. Ralf Brinkhaus ist nämlich als ehemaliger langjähriger Fraktionschef auch Experte bei Haushaltsfragen und hat sich in seiner Neustart-Initiative auch viele Gedanken darüber gemacht, die er heute mit uns teilen will zum Thema Haushaltsführung. Ja, Demokratien haben ja komplexe planerische Prozesse bei der Aufstellung des Haushalts und viele Faktoren tragen zum Gelingen bei. Ralf Brinkhaus nimmt sich heute die Zeit, uns die Hintergründe zu erklären und Vorschläge zu machen, wie es künftig besser gelingen kann, solide Haushalte aufzustellen in einer vernünftigen Zeit. Tja, in Zeiten des Wandels ist eine solide Planung für die Projekte in der Verwaltung ja auch besonders wichtig, denn Innovation und Transformation unserer Systeme brauchen Verlässlichkeit und finanzielle Ressourcen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema, mit dem ich mich bisher offen gestanden noch nicht so viel befasst habe, wie ich es tun sollte. Herzlich willkommen nochmal, lieber Herr Brinkhaus.
Ja, hallo.
Heute geht es um den Haushalt. Warum ist es so schwer, einen soliden Haushalt zu planen und aufzustellen?
Wow, also das ist eine Frage, wer die beantworten kann, der hat natürlich gleich gewonnen. Ich sag's mal so, es ist deswegen so schwer, weil keine Priorisierung da ist. Das ist mal das Erste. Was ist wichtig und was ist weniger wichtig? Oder neulich hat mir jemand gesagt, keine Posteriorisierung, das heißt also, was wird nach hinten gestellt? Und weil alles gleich wichtig ist, ist die Decke des Geldes für alle Projekte zu kurz. Und deswegen ist man die ganze Zeit am Improvisieren. Und das macht den Haushaltsaufstellungsprozess sehr, sehr schwierig. Und der zweite Punkt, warum es so schwierig ist, ist, wir haben so eine Tradition, hochlebe das Vorjahr. Das heißt also, sehr viel wird einfach fortgeschrieben von dem, was in den Vorjahren im Haushalt drin stand. Und es wird eigentlich auch nicht danach geguckt, ist das noch tatsächlich wirkungsorientiert und zielorientiert. Und das ist die zweite Sache, die schwierig ist.
Also wenn es um Priorisierung geht, dann, wir haben ja eigentlich, also ich frage jetzt mal so als normale Bürgerin, wir haben doch den Koalitionsvertrag. Da steht doch eigentlich drin, was uns wichtig ist, sollte man meinen. Und daran orientiert sich doch auch der Haushalt. Oder geht es eher nach den Projekten, die sowieso schon laufen? Wie würde man sowas machen mit einer Priorisierung?
Also ein Koalitionsvertrag ist in der Regel finanziell nicht abgedeckt, weil da jeder irgendwie das reinschreibt, was ihm wichtig ist. Und dann wird so eine Generalklausel oftmals reingebaut. Da steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Und dann fängt man sich im Laufe der Koalition an zu streiten, was sind denn die Prioritäten? Und das ist ein Problem. Und deswegen habe ich ja auch mal gesagt, auch bei Ihnen Koalitionsvertrag, der sollte wesentlich kürzer sein. Da sollten die Hauptziele drinstehen. Und wenn man die Hauptziele im Koalitionsvertrag stehen hat, dann kann man sich darauf konzentrieren. Das bedeutet aber ganz, ganz klar, es ist nicht alles gleich wichtig. Wenn diese Gesellschaft beispielsweise sagt, es ist ganz entscheidend, dass wir gegen den Klimawandel vorgehen, dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, aber ich gehe mit genauso viel Impetus da rein, gleichzeitig soziale Ungerechtigkeiten zu bewältigen, gleichzeitig den Sicherheitsapparat auszubauen und gleichzeitig große Steuersenkungsprogramme zu machen, damit gegebenenfalls die Wirtschaft angekurbelt wird, sondern ich muss eine Reihenfolge festlegen. Und da hat sich die Politik, also auch ich, in der Vergangenheit immer vorgedrückt.
Das ist wirklich interessant. Ja, auch zu unserem ersten Podcast kam so die Frage, ach, das sind ja super Vorschläge. Warum hat man die nicht damals schon gemacht, als sie sozusagen in Amt und Würden waren? Das war auch nochmal eine Frage, die ich weitergebe. Wie können Sie das erklären, dass wenn man sozusagen also in der Amtszeit ist, dass man diese Dinge nicht berücksichtigt, von denen man eigentlich weiß, dass sie richtig sind? Oder ist die Erkenntnis eher später gekommen?
Beides ist so ein bisschen richtig. Ich habe ja jetzt schon das etwas unfreiwillige Privileg in der Opposition, die Sachen mit etwas zu Distanz zu betrachten. Und das führt natürlich dazu, dass man sich über viele Dinge, die man auch selber richtig und falsch gemacht hat, Gedanken macht. Das ist das eine. Das andere ist, man ist, wenn man in der Regierung ist, und das sieht die Ampel jetzt auch natürlich völlig gefangen im Tagesgeschäft. Irgendwas Unerwartetes passiert immer. Bei der Ampel war es der russische Überfall auf die Ukraine. Bei Angela Merkel war es Corona, war es die Flüchtlingskrise, war Brexit, Trump, Finanzkrise, Bankenkrise. Und deswegen ist man sehr viel damit beschäftigt, abends unfallfrei ins Bett zu kommen. Das Ganze auch noch mit schwierigen Koalitionskonstellationen. Und insofern fehlt dann einfach auch die Zeit, konzeptionell zu arbeiten. Und deswegen müsste man eigentlich eins machen, jetzt mal ganz unabhängig vom Haushalt. Man müsste einen Bereich haben aus Politiker und Beamten, der halt sich nicht mit dem Tagesgeschäft beschäftigt, sondern der sowas macht, was Unternehmen Unternehmensentwicklung nennen und sich einfach Gedanken über das Grundsätzliche macht, eine Vorschau macht, was sind die Risiken, die uns bevorstehen, damit man eben nicht gefangen ist im Tagesgeschäft. Und das ist das große, große Problem. Wir sind wirklich im Tagesgeschäft gefangen.
Ja, danke für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit vor allen Dingen. Das deckt sich zu 100% mit dem, was mir auch andere Gäste im Podcast gesagt haben. Woran es dann scheitert oder wie Sie es dann richtig machen, ist, dass Sie sich eben gerade die Zeit nehmen, Ziele zu definieren und auch Prioritäten aufzustellen. Und es ist natürlich für den Haushalt, da rächt sich das, wenn man das nicht getan hat. Das deckt sich absolut damit und so eine Art, ja, Unternehmensführung, beziehungsweise Unternehmensentwicklung oder Staatsentwicklung, so einen eigenen Bereich zu schaffen, das finde ich ganz großartig. Ich habe heute, plaudere ich mal aus meinem Alltag, mit der OECD ein Treffen gehabt. Da ging es um Vertrauen, wie man Vertrauen aufbaut. Und ich hatte mit Italien gesprochen. Also nicht, dass die das jetzt besonders gut machen, aber ich weiß, sowohl Italien als auch Frankreich haben so eine Art Transformationsministerium und die befassen sich tatsächlich damit. Also ich warte darauf, dass wir sowas auch bekommen. Also ich bewerbe mich dann sofort dort und hoffe, dass Sie Minister werden, weil ich finde es einfach großartig, so ein Ministerium zu haben. Und da könnte man das wirklich machen. Aber wie stellen wir sicher, dass auf diese Leute gehört wird? Weil vielleicht gibt es ja diese Vordenker jetzt schon. Also es gibt Sie, es gibt andere Leute, die ich interviewen darf. Es gibt ja das Wissen, da ist ja da, vielleicht ein bisschen verstreut, aber auf diese Menschen wird ja nicht gehört, weil im Tagesgeschäft kriegt man das ja gar nicht mit.
Da sind wir wieder bei unserem ersten Podcast. Das ist eine politische Führungsaufgabe. Das heißt, der oder die Bundeskanzlerin müssen das wollen, der oder die Ministerpräsidentin müssen das wollen oder in der kommunalen Ebene muss das halt vom Landrat oder vom Oberbürgermeister oder vom Bürgermeister in die Institution hineingebracht werden. Und die müssen es sich leisten, dass sie auch so ein paar Leute haben, die out of the box denken, dass sie auch die Freiheiten kriegen, dass sie nicht sofort eingefangen werden mit dem, was sie sagen und machen, sondern dass man auf sie hört. Also in der Soziologie ist es so, da wird gesagt, jede Institution braucht ein Mindestmaß an abweichendem Verhalten, damit sie sich weiterentwickelt. Und im öffentlichen Dienst ist abweichendes Verhalten toxisch. Das heißt, das wird nicht geduldet und das wird mit Argusaugen betrachtet. Und deswegen muss man solche Einheiten bilden. Viele Unternehmen machen das übrigens dann auch teilweise außerhalb. Also die investieren in Startups, die ein bisschen querdenken, oder die gehen in andere Gebäude, die mieten sich Innovationshubs, Innovationscenter an oder sind da auch mit anderen Unternehmen, weil sie einfach sehen, okay, wenn ich jetzt jeden Tag Autos produzieren muss, dann bin ich da auch im Tagesgeschäft gefangen. Das ist kein Privileg des öffentlichen Dienstes. Und wie gesagt, die Zeit, die sollten wir uns nehmen und wir sollten uns auch die Leute gönnen. Und dann sind wir wieder, welche Leute holen wir da rein? Und dann bin ich wieder bei meinem Mantra, nicht nur, auch wenn die wichtig sind, Juristen, sondern wir brauchen auch Leute, die also aus ganz, ganz anderen Ecken kommen, Mediziner, Künstler. Also anderes Beispiel, ohne dass wir zu weit abschweifen. Ich habe mal wahnsinnig viel gelernt durch einen Jazzmusiker, der mir gesagt hat: Herr Brinkhaus, wissen Sie eigentlich, was das Prinzip von Jazzmusik ist? Es kommt auf die Pausen an. Wissen Sie, was das die Herausforderung von Leben und von Politik ist? Es kommt auf die Pausen an. Ja, man muss auch immer irgendwo gucken, wie man die Punkte setzt. Und ich glaube, solche Leute, die würden uns wirklich gut tun.
Ja, das stimmt. Es kommt auf die Pausen an und auf die richtigen Menschen. Und ich bin davon überzeugt, wir haben diese Menschen schon da. Wir haben auch Menschen, die Pausen einlegen. Aber trotzdem ist die Wertschätzung nicht da dafür, dass man weiß, diese Menschen können mich bereichern, sondern es ist immer noch so ein bisschen die Haltung, ich kann das alleine, ich schaffe das, ich brauche das nicht. Denken Sie, das wird sich auch noch mal stärker verändern im Zuge der nächsten Jahre, weil wir merken, wir kommen gar nicht drum rum. Ich hatte jetzt gerade die beiden Beispiele gebracht. Es gibt aber noch viel, viel mehr Beispiele aus dem Ausland, wo das genauso passiert, in anderen Staaten. Also der Trend geht ja ganz klar dahin, dass man sich diese Einheiten auch, ja, gönnt.
Also ich hoffe, wir sehen es, bevor es zu spät ist. Meine These ist ja, dass wir als Demokratie zwischen 2025 und 2029, was voraussichtlich die nächste Legislaturperiode sein wird, liefern müssen. Also das heißt, wir können nicht die Politik so machen, wie sie jetzt ist, nur besser. Das wird nicht reichen, sondern wir müssen auch neue Ansätze wählen und ganz neue Ansätze wählen, sonst werden wir das Leistungsniveau von Verwaltung, von öffentlichen Dienst nicht halten. Und ich denke, der Druck ist sehr, sehr groß. Das sieht man auch an den Wahlergebnissen. Die Wahlergebnisse haben ja auch was damit zu tun, dass Menschen enttäuscht sind von dem, was der Staat für ein Serviceniveau, für ein Beteiligungsniveau, dann für ein Funktionsniveau auch bietet. Und insofern ist der Druck sehr, sehr groß.
Ja, das ist richtig. Kommen wir zurück zum Haushalt. Sie sagten ja auch gerade, es gibt dann immer wieder Krisen, Corona und jetzt der Überfall auf die Ukraine. Es gibt immer wieder Krisen, die uns von unseren Plänen abbringen. Also selbst wenn wir solche Pläne hätten, Ziele hätten und uns die Zeit nehmen würden, diese Ziele zu verfolgen, was passiert, wenn man einen Plan macht und das Leben findet statt? Also es kommen Krisen auf. Jetzt in Bezug auf die Haushaltsplanung. Gibt es da denn Mechanismen, über die Sie sich Gedanken gemacht haben, wie man dann ja die Pläne anpasst oder do we stick to the plan?
Also diese Mechanismen gibt es ja in der sogenannten Schuldenbremse schon. Das heißt, sie haben eine Konjunkturkomponente enthalten. Die ist jetzt in der aktuellen politischen Diskussion ein bisschen unter Feuer, weil man gesagt hat, die müsste größer sein. Wir haben eine Notfallkomponente enthalten, also dass, wenn sowas wie Corona passiert, man auch sich verschulden darf und zusätzliche finanzielle Mittel frei machen darf. Das heißt, gibt es aber, was mich so dreut, ist einfach, wenn wir ein Problem haben, dann sagen wir immer als erstes, wir brauchen mehr Geld. Das heißt also, wir versuchen im Haushalt alles irgendwo mit Geld zu erschlagen oder, was am Ende des Tages auch Geld kostet, mit zusätzlichem Personal. Und wenn man mal so die letzten 20, 30 Jahre Politik parteiunabhängig zurückblickt, dann ist immer ein Problem, ja, okay, ich setze Geld drauf oder ich setze Menschen drauf. Und ich bin der Meinung, das ist das Letzte, was man draufsetzen sollte. Man sollte erstmal versuchen, diese Probleme durch eigene Kreativität zu lösen, indem man vielleicht Sachen anders macht, indem man Sachen weglässt oder anders organisiert, indem man effizienter wird in den Abläufen oder indem man auch einfach mal guckt, wo man im Haushalt auch noch andere Möglichkeiten hat, Punkte umzuschichten. Und vor dem Hintergrund immer zu sagen, ja, wir müssen jetzt ganz viel investieren. Wir haben jetzt einen ganz hohen sozialen Bedarf und deswegen brauchen wir jetzt erstmal mehr Geld. Das ist nicht der Weg, der in die Zukunft zeigen kann. Und um das auf eine zweite Komponente draufzubringen, wir sagen, mehr Geld, mehr Menschen auf ein Problem drauf. Wir werden gar nicht mehr Menschen haben in der Zukunft. Wir haben eine demografische Entwicklung. Und ich glaube mal, der limitierende Faktor wird für viele, viele öffentliche Dienstleistungen oder überhaupt öffentliche Leistungen in 5 bis 10 Jahren gar nicht mehr das Geld sein, sondern dass wir die Menschen nicht haben. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel dafür. Es gibt einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bis zur 4. Klasse. Der ist nur ganz, ganz, ganz schwer umzusetzen für die Kommunen. Das hat was mit Geld zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man die Leute braucht. Wir wissen, dass wir im benachbarten Bereich frühkindliche Erziehung schon heute zu wenig Erzieherinnen und Erzieher haben. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir sagen, wir schaffen jetzt noch mehr Bedarf für qualifizierte Kinderbetreuung. Und das wird nicht funktionieren. Und deswegen sage ich immer, die demografische Entwicklung, die Personalknappheit ist die neue Schuldenbremse. Und auch deswegen verbietet es sich, immer mehr Menschen und immer mehr Geld zur Problemlösung einzusetzen.
Ich merke auch, dass die kreativen Kräfte in der Verwaltung freigesetzt werden, weil wir kein Geld mehr haben oder weniger Geld zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, wie wir es dann doch immer wieder schaffen, Geld zu kriegen. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sich dadurch das Personal erheblich reduziert, vor allen Dingen Beratungen, die sehr intensiv sind in der Betreuung, wenn man da als Mitarbeiter der Verwaltung mit Beratern zusammenarbeitet. Das ist einfach nochmal, das macht nochmal für alle Beteiligten einfach mehr Arbeit. Man kommt nicht unbedingt schneller voran mit den Projekten. Und Sie sprechen einen Punkt an, wie können wir eigentlich nochmal im Feintuning schauen, welche Aufgaben brauchen wir nicht? Also diese Haushaltsdisziplin auch zu sagen, müssen wir denn für alles Geld ausgeben? Ich hatte mal tatsächlich einen Landrat hier im Podcast, der hat einen super Haushalt auf, ich weiß nicht, es war so ein Haushaltsking. Der hat gesagt, ich gehe wirklich in jede Position rein und schaue mir jede Position an. Und zurzeit ist es ja so, dass einfach abgefragt wird in den Ministerien, worauf könnt ihr verzichten? Naja, also da kommt ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel rum. Wie kann man das denn gestalten, dass man an diese ganz kleinen Töpfchen rankommt? Weil ich glaube, da ganz viel, was man da zusammenklauben kann, macht unglaublich viel aus. Und da sind auch viele Projekte bei, die man gar nicht braucht. Aber dieses wirklich mal den Keller so richtig aufzuräumen, glauben Sie, das wird passieren? Und halten Sie das überhaupt für eine gute Idee?
Das halte ich für eine sehr gute Idee, weil viele Haushaltsposten gar nicht ziel- und wirkungsorientiert sind. Und Ziel- und Wirkungsorientierung, das ist das Zauberwort, was in der Diskussion ist. Ist es tatsächlich so, wenn wir ein Förderprogramm haben für Unternehmen, dass wir ein Ziel damit erreichen und wie weit wir es erreichen? Oder ich gebe ein anderes Beispiel. Frau Paus wollte eine Kindergrundsicherung einführen. Ich finde die Idee übrigens grundsätzlich gar nicht so schlecht. Sie hat ursprünglich gesagt, ich möchte 11 Milliarden Euro dafür haben. Aber was sollte denn jetzt durch diese 11 Milliarden Euro besser werden? Sollten da mehr Kinder einen Schulabschluss kriegen? Sollte da weniger Gewalt gegen Kinder irgendwo dann gefördert werden? Ist es so, dass mehr Kinder danach Teilhabe haben an Kultur, an Musik, an Sport? Das heißt, es ist gar nicht irgendwo gesagt worden, was sich konkret verändern soll, sondern es ist gesagt worden, ach, wenn wir jetzt mal 11 Milliarden, da sind mittlerweile, glaube ich, zwei drauf geworden und selbst die gibt es nicht mehr. Aber wenn wir jetzt 11 Milliarden in das System Kinder reingeben, dann müssen wir ja auch irgendwo sehen, was passiert mit diesen 11 Milliarden und was wird durch diesen 11 Milliarden besser, welches System, Problem wird damit gefixt. Und das wird nie gemacht, sondern wir denken so, okay, 11 Milliarden für Kinder. Hört sich irgendwie gut an, da wird schon was Vernünftiges bei rauskommen. Anderes Beispiel, wir machen mal etwas höhere Abschreibungen für Unternehmen, also eine Steuererleichterung, und dann werden die ganz sicherlich irgendwo mehr investieren. Aber man weiß es im Grunde genommen vorher gar nicht. Oder die aktuelle Diskussion, wir machen jetzt mal ganz viel Geld locker, damit wir viele Krankenhäuser retten. Werden dadurch die Menschen länger leben und länger gesund leben durch viele Krankenhäuser? Das ist höchst umstritten. Und das ist eigentlich das Haushaltsprinzip. Man denkt sich was, das könnte vielleicht nützen. Dann schießt man das Geld rein. Und es wird hinterher noch nicht mal geguckt, ob damit eine Wirkung erzielt wird, sondern man glaubt das einfach viele, viele Jahre weiter. Und ich habe auch eine gewisse steuerliche Erfahrung und ich könnte Ihnen Steuersenkungs-, Entlastungs- und Förderungsprogramme nennen, die eigentlich gar nichts gebracht haben, aber die nie rausgestrichen worden sind.
Das ist richtig erschreckend.
Das ist so. Ich glaube, es gibt wenig, wenig Dinge, die so unprofessionell in Deutschland laufen, wie der Bundeshaushalt. Und das ist jetzt, bitte nicht missverstehen, da sitzen viele Leute in den Ministerien, und im Finanzministerium, die sich da sehr, sehr viel Mühe mitgeben. Also, die können da gar nichts für. Es ist eine Frage der politischen Steuerung. Und es kommt auch erstmal darauf an, dass ich als Politik Ziele setze, bevor ich einen Haushalt mache. Aber es heißt ja, das Königsrecht des Parlaments ist es, den Haushalt zu verabschieden. Aber das Königsrecht eines Parlaments sollte es doch sein, zu bestimmen, wie das Land heute, morgen und übermorgen aussieht. Und da ist Geld ein Mittel zum Zweck, aber Geld ist kein Selbstzweck. Wir sind momentan in der Situation, dass Geld Selbstzweck geworden ist, weil das politische Führungselement ist Geld, aber nicht die Zielerreichung. Deswegen wäre die richtige Reihenfolge, wir würden nicht zwei Haushaltswochen im Deutschen Bundestag machen, wo wir ewig lange Reden schwingen, die auch nur sehr, sehr eingeschränkt wahrgenommen werden, sondern dass wir erstmal eine Zielwoche machen, wo wir bestimmen, was sind die Ziele, die im nächsten Jahr und auch mittelfristig und langfristig erreicht werden sollen. Dann würde die Regierung wissen, was sie erreichen soll. Dann würde sie in die Klausur gehen, die Regierung, und würde sagen, aber um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die Maßnahmen und dafür brauchen wir das Geld. Und dann würden wir erst in einer Haushaltswoche sagen, also okay, das klingt jetzt plausibel. Herr Lauterbach meint, wir haben zu viele Herz- und Kreislauferkrankungen, deswegen leben die Menschen kürzer, deswegen will er eine große Aufklärungskampagne machen und diese Aufklärungskampagne kostet 100 Millionen Euro. Und dann würde man ihm dann als Parlament sagen, das hört sich plausibel an und die 100 Millionen Euro kriegst du, aber nächstes Jahr musst du uns berichten, was für einen Erfolg die ganze Sache gehabt hat. Und man nennt das so im Fachjargon bei den Haushältern, wir sind komplett input-orientiert. Das heißt, wir gucken uns nur an, was reingeht ins System. Wir gucken uns aber nicht an, was dabei herauskommt und was für Wirkungen das auf die Gesellschaft und das Land hat.
Das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich weiß, wie Haushalte von Ministerien gemacht werden. Ich glaube, das ganze System funktioniert so. Und wenn nicht jemand da ist, der sagt, nee, ich hätte es gerne anders und macht es dann anders, dann läuft das halt einfach so weiter. Also ich glaube, eine Privatperson, die sowas so machen würde, die wäre doch, also so könnte man ja nicht überleben. Also so könnte ich nicht also mit meinem Haushalt könnte ich nicht so führen, wenn ich so arbeiten würde zu Hause.
Also, um das mal an einem plastischen Beispiel zu machen. Sie haben eine Familie mit zwei Kindern. Sie bräuchten eigentlich ein neues Auto. Sie würden gerne die Terrasse neu machen und Sie müssen die Wohnung für Ihre Tochter einrichten, die irgendwo anders studiert. So. Momentan die politische Diskussion, und Sie haben Ihr Einkommen. Die momentane politische Diskussion ist, ja, alles drei auf einmal, das kriegen wir ja nicht hin mit dem Einkommen, was ich habe. Deswegen machen wir jetzt Schulden. Wir brauchen mehr Geld. So, wie würden Sie das in der Familie lösen? Sie würden priorisieren. Sie würden sagen, also okay, Tochter studiert, ist wichtig. Die braucht auch ein paar Kochtöpfe und einen Tisch und einen Schreibtisch. Da stecken wir jetzt als erstes mal das Geld rein. Aber wir kaufen vielleicht ein paar gebrauchte Sachen, damit es nicht so teuer wird. Das heißt, da ist man kreativ und improvisiert und vielleicht hat Oma noch was und sonst was. Die zweite Sache ist, sagt man, okay, Auto brauche ich. Da mache ich dann eine ÖPP, eine öffentlich-private Partnerschaft und lease das Auto, damit ich nicht irgendwo die Liquiditätsbelastung sofort habe. Und bei der Terrasse, da stelle ich fest, ich bin handwerklich eigentlich ganz begabt und ich brauche nur das Betonfundament vom Fachmann machen lassen und die Platten lege ich irgendwo selber drauf. So würde man im privaten Bereich arbeiten. Im öffentlichen Bereich würde man sich sagen, also wir brauchen die Terrasse, dafür brauchen wir einen Kredit, wir brauchen das Auto. Und wir brauchen natürlich eine niegelnagelneue Einrichtung für die Tochter. Und deswegen reicht das Geld nicht. Und das hat in den vergangenen Jahrzehnten immer gut geklappt. Und deswegen haben wir auch so viele Schulden.
Unglaublich. Also ich habe es ja vermutet, dass Sie das jetzt bestätigen. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, Herr Brinkhaus. Sie machen mich da jetzt wirklich ein bisschen sprachlos. Ja, man vermutet es auch ein bisschen so. Und es hat wirklich jetzt nicht mit den aktuell handelnden Personen zu tun, sondern es ist tatsächlich so, dass wir das so machen. Also das, ich frage mich nur, wie kommen wir da irgendwie raus? Weil das geht ja so nicht weiter. Und ich denke mal, egal wer jetzt politisch, aber auch in den Ministerien verantwortlich ist für diese Themen, den wollen wir ja jetzt hier erreichen oder die wollen wir hier erreichen, dass es ein Umdenken gibt. Und es wird nicht einfach sein für diejenigen, die das in die Hand nehmen. Welchen Tipp geben Sie Pionieren, die sich jetzt total angesprochen fühlen von Ihnen und die sagen, ja, so machen wir es. Der Herr Brinkhaus hat total recht. Ich will jetzt auf die andere Seite. Ich will das jetzt richtig machen. Sie sind also haushaltsverantwortlich. Wie würden Sie denn da vorgehen, damit Sie nicht gleich einknicken bei dem ersten Gegen?
Also immer nach oben ganz, ganz viel Vorschläge machen, was man machen kann. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich auch wieder die politische Aufgabe. Wir hatten diese Grundanalyse des Haushaltes auch im Koalitionsvertrag 2018 mit der SPD stehen. Der damalige Finanzminister ist diesem Auftrag nicht nachgekommen und fairerweise muss man sagen, meine Parteienfamilie hat auch nicht nachgefragt. Und also insofern keine Schuldzuweisung an irgendjemanden, aber es wird einfach nicht gemacht, weil man natürlich Angst hat vor den Widerständen, die da kommen. Erstmal die Widerständen intern. Aber jetzt haben wir ja eine zweite Sache, die da auch nicht sehr hilfreich ist. Das sind die externen Widerstände. Wir haben ein sehr gutes Verbandswesen in Berlin. Die machen auch ihren Job oder in vulgo Lobby. Und da ist es natürlich so, wenn dann irgendwo was gestrichen wird, irgendein Förderprogramm, dann geht das gar nicht. Weil sich ja jeder Verband, jede Spitzenorganisation dadurch legitimiert, dass sie erstmal für ihr Klientel alles hält und bestenfalls sogar noch erweitert. Und dass sie irgendwo erleben, dass irgendein Interessensvertreter sagt, na ja, also jetzt gehen wir mal mit dem Förderprogramm für Lastenfahrräder oder weiß Gott, was es da alles gibt, irgendwo ein bisschen zurück. Das wird keiner sagen, sondern da wird es ein riesiges Theater und ein ganz, ganz großes Geschrei geben. Und deswegen brauchen Sie ein dickes Fell, um das Ganze auch durchzusetzen. Wenn Sie in einem Ministerium sagen, es gibt ja auch interne Widerstände, sorry, wir haben hier 5 Zombie-Referate, die eigentlich gar nicht mehr so viel tun und zu tun haben. Und wir streichen die jetzt einfach mal und die Aufgaben werden von anderen Referaten mitgemacht. Bei allem Respekt, die machen auch nur ihren Job, dann haben sie wahrscheinlich sofort den Personalrat vor der Tür stehen. Also das ist eine Sache, es gibt eine ganz, ganz große Widerstandskraft, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Und die muss man überwinden. Und das liegt nicht daran, dass die Leute, die diesen Widerstand leisten, in irgendeiner Art und Weise böse sind, sondern das ist deren Incentivierung, ja, das zu verteidigen, was da ist. Und das geht nur mit viel politischem Willen.
Ja, dass man sich Leute sucht, die einen unterstützen, die auch was zu sagen haben, die sich auch durchsetzen können. Das ist total wichtig und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sie sagen, ich glaube ja immer, dass Dinge einfach länger gären müssen, bis sie dann wirklich umgesetzt werden. Deswegen bin ich auch so dankbar für diese Neustart-Initiative und auch wenn Fragen kommen, ja, wenn da alles schon drinsteht, wenn man schon weiß, wie es geht, wieso macht man es dann nicht? Ja, weil es halt so nicht funktioniert, weil Transformation einfach nicht so funktioniert. Also bitte, wenn einer noch diese Frage stellen möchte, Transformation funktioniert nicht so, sondern man wirft tatsächlich erstmal den Stein ins Wasser und dann dauert das einfach, bis alle Menschen dann mitkommen. Manchmal geht es sehr, sehr schnell, manchmal geht es etwas langsamer, aber sie Sie haben ja schon diesen Stein ins Wasser geworfen. Es gibt ein Buch von Ihrem Kollegen Thomas Hallmann und von Nadine Schön ist ja auch sehr aktiv darin und Sie jetzt nun auch. Und es geht ja darum, dass diese Ideen wirken. Also alle, die hier zuhören, Sie können mitmachen, Sie können sich mit Ralf Brinkhaus verbinden über LinkedIn, ihn unterstützen in dieser Mission, weil ich glaube, wir sind nicht nur viele, sondern wir brauchen auch wirklich jeden und jede, damit diese Mission gelingt. Weil das, was Sie sagen, Herr Brinkhaus, hat wirklich Hand und Fuß. Da kann jetzt niemand sagen, nee, da bin ich jetzt anderer Meinung. Das ist wirklich sehr fundiert. Und jetzt braucht es einfach diesen Anreiz, dass man das dann auch wirklich aufgreift. Also Personalverantwortliche, Haushaltsverantwortliche und die Politik. Dass wir uns zusammentun und zwar über die verschiedenen Systeme hinweg und Silos hinweg, damit wir diese Widerstände auch knacken können. Haben Sie da ein spezielles Geheimrezept, wie Sie da vorgehen? Sie wirken auf mich jedenfalls wie jemand, der sich ganz gut durchsetzen kann.
Naja, also ich meine, Max Weber hat schon gesagt, also Politik ist das Bohren von dicken Brettern. Und das ist genau der Punkt. Also man neigt dazu, dass man eine Idee hat, diese Idee nicht umgesetzt wird und man gibt auf. Der Weg ist ein anderer. Der Weg ist, dass man wirklich auch mit seiner Idee dann nervig bleibt, allen Leuten davon erzählt, bis es einem selber schon aus den Ohren herauskommt und wirklich diese dicken Bretter bohrt. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man eine Umgebung hat, die jetzt nicht so sonderlich transformations- oder veränderungsfreudig ist. Aber es geht. Und gerade auf der Ebene der Bundesverwaltung und der Bundespolitik, da sollte man auch die Latte jetzt nicht zu hoch hängen. Also man wird nicht morgen den perfekten Staat machen. Aber ich sage mir das immer so, wenn ich das System Bundesrepublik um 1 Zentimeter verschiebe, dann habe ich es für 84 Millionen Menschen um 1 Zentimeter verschoben. Und das ist schon eine ganze Menge.
Wow, oh, jetzt hat er mich gekriegt. Oh, ich werde gerade voll sentimental. Ja. Oh, das klingt schön.
Und deswegen hat jeder, also in der Bundesverwaltung, auch in der Landesverwaltung, und die hören ja auch viele Leute in der Kommunalverwaltung zu, selbst wenn sie einen Ort für 20.000 Einwohner haben, wo sie für verantwortlich sind, wenn sie eine kleine Verschiebung machen, 20.000 Einwohner haben dann es vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen anders. Und der Hebel im öffentlichen Bereich, der ist halt so unendlich viel größer als im privaten Bereich. Also es wird gesagt, im öffentlichen Bereich, es geht langsamer, aber sie haben immer einen ganz, ganz großen Hebel. Jetzt nehmen Sie mal selbst eine kleine Kommune mit 20.000 Einwohnern. Für viele mittelständische Unternehmen, viele kleine Freiberufler, Selbstständige, die würden sich freuen, wenn sie 2.000 Kunden hätten, mit denen sie was machen können. Und sie haben dann gleich 20.000 Leute. Und das ist das Tolle. Und deswegen lohnt es sich auch, viele, viele kleine Schritte zu gehen.
Das ist eine sehr optimistische Sichtweise und absolut zutreffend. Das ist auch wirklich so. Und die Verantwortung, die man hat, das ist auch wichtig, dass man sich bewusst wird, dass wir wirklich viel bewirken können. Das sage ich auch immer, auch in den Podcasts. Jeder kann extrem viel bewirken, selbst wenn man irgendwo Sachbearbeiter ist, in einem Haushaltsreferat. Man kann Ideen einbringen. Also lasst euch nicht unterkriegen. Dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass ihr ein bisschen Unterstützung bekommt und mehr Mut tankt. Manchmal hilft es ja auch zu wissen, ah ja, die haben es ganz gut gemacht. Haben Sie da mal ein Positivbeispiel dafür oder aus dem Ausland, wo Sie sagen, ach, die machen das irgendwie ganz vernünftig, da kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden?
Also ich glaube, kein Staat ist perfekt. Und wenn dann immer gesagt wird, also Estland ist ganz toll und ihr müsst das jetzt alles so machen wie in Estland, das sind 1 Million Einwohner oder ein bisschen mehr davon, lebt die Hälfte in einer Stadt. Das ist nicht zu vergleichen mit Deutschland. Und ich glaube auch, dass da viele Sachen sehr, sehr gut sind, aber auch nicht alles. Aber was man machen kann, ist, man kann sich aus vielen Ländern Sachen herausgreifen. Also ich glaube, die Dänen haben das zum Beispiel ganz gut hingekriegt mit der Digitalisierung der Verwaltung. In Österreich, nach meinem Wissen, arbeitet man auch ein bisschen mehr mit Zielen und mit Kennzahlen, als wir das machen. Die Schweizer haben zum Beispiel was ganz Interessantes. Wenn da ein Gesetz gemacht wird, dann muss immer auch gleich mit angegeben wird, wie macht es denn die EU, lösen die das genauso. Das heißt, im Gesetzgebungsprozess kriegt man auch mit, wie die anderen das machen. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Die Inder haben ein Tool entwickelt, wie sie auch vielen, vielen armen Leuten ganz schnell Geld überweisen können in so Notsituationen. Also wir tun uns schwer, das Klimageld an die Menschen zu bringen. Die Inder kriegen es hin, dass auch Leute, die überhaupt keinen Zugang zu Sprache und Schrift haben, notfalls über ihre Mobiles dann das Geld kriegen. Und deswegen lohnt es sich einfach, überall hinzugucken. Aber bitte nicht mit der Aussage, ja, da ist es aber alles besser. Natürlich ist auf der anderen Seite des Zauns das Gras immer grüner und man findet ja auch tolle Sachen, aber ich glaube, man muss sich immer so einzelne Sachen rausgreifen und dann kommt man zum ganz guten Ergebnis. Und das ist im Übrigen eine Sache, die in dieser ganzen Diskussion um Verwaltungsmodernisierung in Deutschland viel zu wenig stattfindet, dass wir einfach mal gucken, wie machen es die anderen. Und so man sagen, okay, das läuft da nicht so gut, das müssen wir jetzt nicht kopieren. Da sind wir selber besser. Oder wir sagen, das ist eine Idee, die sollten wir einfach mal erwägen.
Das klingt wirklich gut. Also ein bisschen Best Practices einfach mal über den Tellerrand schauen und sich inspirieren lassen, wie das die anderen machen. Das finde ich toll, was die Schweizer machen. Das gefällt mir. Ich habe auch gehört, die haben Gesetze, da schreiben die jetzt nicht rein, wie die Wirkung ist. Also ist jetzt was für Juristen, sondern so ein Ziel, was erreicht werden soll. Also die schreiben, machen die Zielbeschreibungen in die Gesetze. Die sind wirklich so ganz knifflig mit den Gesetzen, die Schweizer. Ich muss mal einen Schweizer Gesetzesmacher interviewen. Also wenn einer zuhört, ich suche dich.
Also das wäre wirklich mal sehr spannend. Und die haben ja auch noch die Besonderheit, dass sie ja eine sehr große Kultur von Volksabstimmungen haben. Das heißt, die Parlamentarier haben immer bei jedem Gesetz im Kopf, naja, wenn wir es jetzt ganz dumm machen, dann wird es wieder eingefangen durch eine Volksabstimmung. Und deswegen sind die da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen sorgfältiger, als wir das hier sind.
Mir kam noch ein Gedanke zum Thema Lobbyismus, den möchte ich gerne noch loswerden. Sie sagten, na, da muss man ziemlich sich warm anziehen, ne? Weil natürlich keiner aufgibt, seine Positionen aufgibt, wenn es um Förderung geht und so weiter. Wenn man aber mehr mit anderen Instrumenten arbeitet, zum Beispiel mit diesen Zielerreichungen, ne, und Wirkungsorientierung oder da gibt es ja auch OKR, ich nenne es jetzt mal beim Namen, oder wenn man tatsächlich auch mehr mit so einem Stimmungsbild in der Bevölkerung arbeitet, dann kann man ja eigentlich einen ganz guten Double-Check machen. Also jetzt mal so als als Lösung, dass man sagt, wir überlassen es eben nicht nur denjenigen, wer zuerst kommt und jemanden überzeugt, dass das wichtig ist, sondern wir machen einfach mal bei Gesetzen, sagten Sie, so eine Art Crashtest und vielleicht bei der Haushaltsaufstellung auch tatsächlich nochmal so ein Gegentest. Ist das, wollen die Leute das überhaupt und macht das überhaupt Sinn?
Genau, also auch da kann man immer wieder gucken, macht es Sinn? Und vor allen Dingen, wenn man mit Zielen arbeitet, dann hat man auch eine ganz andere Geschichte, die man der Öffentlichkeit erzählen kann, weil dann Menschen vielleicht verstehen, jetzt nehme ich nochmal das Beispiel Krankenhäuser. Wir wollen eigentlich, dass Menschen länger leben. Haben Krankenhäuser was damit zu tun, dass Menschen länger leben? Ich glaube nur sehr bedingt. Jetzt wird ein Krankenhaus zugemacht. Und da sind die Leute alle total enttäuscht und sind sauer vor Ort, weil sie das auch liebgewonnen haben. Aber wenn man dann mal erklärt, naja, eigentlich ist das Ziel unserer Gesundheitspolitik, dass ihr länger gesund, lebt. Und eigentlich ist für euch viel wichtiger, dass der Notarzt in 8 Minuten vor der Tür steht, als dass das Krankenhaus da steht. Dann führt man eine ganz andere Diskussion, als wenn man einfach nur sagt, ich nehme das, Krankenhaus weg, weil man tut ja so, als wenn das Ziel von Gesundheitspolitik ist, möglichst viele Krankenhäuser zu erhalten. Nein, das Ziel von Gesundheitspolitik ist, dass Menschen möglichst lange gesund leben. Und wenn man glaubhaft erklären kann, dass es vielleicht irgendwie ganz gut ist, bei den Krankenhäusern ein bisschen einzusparen und auf der anderen Seite bei den Notärzten ein bisschen was zuzulegen, dann kann man Menschen auch wieder überzeugen.
Klingt toll. Wäre jedenfalls eine wirklich sachliche Diskussion, die die Menschen auch verstehen und die vielleicht mehr ein Gefühl von Transparenz und Fairness erzeugt.
Haushalt mit Zielen erzählen, das ist eigentlich der Weg. Also ist Storytelling ist ja sowieso die ganz große Sache momentan, aber da ist ein Kern Wahrheit drin, wenn ich den Haushalt nicht mit Zahlen, mit Kürzungen oder mehr Geld erzähle, sondern einfach mit Zielen und Zielerreichung und was konkret für die Menschen dort besser wird oder vielleicht auch wo Einschränkungen hingenommen werden müssen, dann habe ich eine ganz andere politische Diskussionskultur.
Also ich fühle mich jetzt irgendwie so rundum gut inspiriert von Ihnen und ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt total verstanden und wir könnten eigentlich loslegen, dass wir das jetzt so machen. Wir bräuchten noch ein paar Leute und ein bisschen bessere Bedingungen. Ganz, ganz toll. Gibt es noch irgendetwas, was Sie unseren Zuhörenden sagen möchten zum Schluss?
Also eigentlich nur, dass ich jetzt so auf meiner Reise durch den Neustart oder in der Verwaltungsmodernisierung wahnsinnig viele engagierte Leute kennengelernt habe, die an ganz unterschiedlichen Ecken arbeiten und erhalten Sie sich das bitte. Wie gesagt, Politik ist das Bohren von dicken Brettern und wenn ganz, ganz, ganz viele Leute dann diese dicken Bretter bohren, dann erreichen wir auch was und man sollte auch überhaupt nicht desperat sein und sagen, das bringt ja eh nichts. Es gibt ja auch Fortschritte. Wir sind ja auch in einigen Bereichen durchaus besser geworden. Und ich glaube, da geht mehr, das geht schneller. Und man muss auch so ein bisschen an seiner Selbstwirksamkeit glauben. Das heißt, also jeder kann an seiner Stelle, auch wenn es manchmal mega frustrierend ist, etwas erreichen. Und das ist die Botschaft, immer optimistisch bleiben und immer nach vorne schauen. Vorwärts nach weit.
Sehr, sehr schön. Ganz herzlichen Dank, lieber Ralf Brinkhaus.
Vielen Dank.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.